ARD. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki.
Es ist einfach so, dass diese Blütenschönheiten, die es so oftmals sind, äußerst robust sind. Sie duften und sie bieten den Tieren im Garten reichlich Nahrung. Das ist einfach traumhaft schön. Sie blühen ganz kurz, aber dafür sehr intensiv und so überzeugen nicht unbedingt nur durch ihre Blüte, sondern auch durch ihre traumhaften Früchte, die Hagebutten. Sie brauchen auch nicht gedüngt zu werden, oftmals zumindest nicht. Und sie brauchen auch kaum Wasser. Sie wurzeln tief und sie brauchen noch nicht mal einen regelmäßigen Schnitt und auch keinen Winterschutz. Das ist eben die Pflanze für naturnahe Gärten. Perfekte Pflanze für alle Leute, die einfach Lust auf wenig Arbeit und trotzdem naturnahe Pflanzen haben. Viele Rosenklassen brauchen ja einen jährlichen Rückschnitt. Und bei Wildrosen muss man nicht unbedingt regelmäßig schneiden. Dann, wenn sie krank sind und wenn sie zu üppig geworden sind, dann kann man sie zurückschneiden.
Thomas, hier ungefähr? Oder wo setze ich an?
Ja, ruhig ein bisschen tiefer.
Tiefer noch? Hier?
Ja. Ah, perfekt. Warte, ich nehme das mal ab.
Warte mal, geht das?
Ja.
Pass auf nicht, dass du dich piekst.
Nee, geht noch.
Sehr gut. Da schleicht er von dann. Der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Thomas Balster.
Und natürlich Samir Schauki, meine Rosenseele. Heute zumindest. Meine grüne Rosenseele auf der anderen Seite.
Der Zarten im Garten.
So kann man das sagen.
Dem Gartenpodcast des NDR Schleswig-Holstein. Ja, ihr merkt schon, wir sind hier so ein bisschen verträumt, denn wir tingeln uns gerade rundherum um wunderschöne Rosen. Und zwar reden wir heute aber nicht über schöne Züchtungen von Rosen, die wir alle kennen, die uns mit Rosenduft verwöhnen, die uns mit wunderschönen Anblicken verwöhnen, sondern heute gehen wir mal sozusagen back to the roots, könnte man sagen, denn wir reden heute über Wildrosen.
Und das sind ursprüngliche Rosen, wie sie die Natur irgendwann mal hervorgebracht hat. Also die entstanden nicht durch den Menschen. Und durch seine züchterische Leistung Pflanzen mit verschiedenen Farben, Blütenformen, intensiven Duft, tollen Eigenschaften hervorzubringen. Sondern es war einfach so, dass vielmehr die Natur diese tollen Pflanzen hervorgebracht hat. Und in der Natur kommen auf allen Kontinenten der Nordhalbkugel diese Rosen vor. Darum unterscheidet man sie nach europäischer, nach asiatischer und nach nordamerikanischer Herkunft. Das sind sie, unsere Wildrosen.
Und die sind auf jeden Fall was anderes, gehen auch nicht immer unbedingt in die Höhe. Oh, pieksen trotzdem, merke ich gerade. Thomas.
Oh ja.
Das ist auf jeden Fall, Wildrosen, das ist egal, ob Wild- oder Zuchtrosen, die Dornen hat sie trotzdem. Wildrosen, hast du gesagt, lass uns mal drüber schnacken, weil wir haben ja auch schon über normale Rosen gesprochen. Aber was ist das Besondere an Wildrosen? Also sind sie robuster oder sind sie einfach leichter zu handeln? Oder was ist der Vorteil von Wildrosen? Du hast mir ja gesagt, Mensch, du hast Wildrosen im Garten, da kannst du glücklich sein, das sind tolle Sorten. Und ich habe gesagt, wieso? Wildrosen, ich will Züchtung, ich will schönen Duft, ich will schöne Optik haben. Und du hast gesagt, nee, Wildrosen sind auch toll.
Es ist einfach so, dass diese Blütenschönheiten, die es so oftmals sind, äußerst robust sind. Sie duften und sie bieten den Tieren im Garten reichlich Nahrung. Das ist einfach traumhaft schön. Sie blühen ganz kurz, aber dafür sehr intensiv und so überzeugen nicht unbedingt nur durch ihre Blüte, sondern auch durch ihre traumhaften Früchte, die Hagebutten. Und das in einer so üppigen Fülle, wie das sonst eben bei modernen Züchtungen oftmals nicht der Fall ist. Das macht sie so attraktiv. Und auch zusätzlich noch später die schöne Herbstfärbung, mehr geht einfach nicht. Und sie wachsen eben auch auf Standorten, wo normale, in Anführungsstrichen, Edelrosen, Beet- und Strauchrosen nicht mehr gedeihen wollen. Raue Lagen, magere Böden, schattige, windige Standorte, wie im Norden zum Beispiel, die sind für wilde Rosen keine Herausforderung. Und sie brauchen auch nicht gedüngt zu werden, oftmals zumindest nicht. Und sie brauchen auch kaum Wasser. Sie wurzeln tief und sie brauchen noch nicht mal einen regelmäßigen Schnitt und auch keinen Winterschutz. Das ist eben die Pflanze für naturnahe Gärten. Perfekte Pflanze für alle Leute, die einfach Lust auf wenig Arbeit und trotzdem naturnahe Pflanzen haben.
So, jetzt komme ich aber als kleiner Fiesling mit dem Aber. Nachteil, den ich bei der Recherche herausgefunden habe, ist, die blühen ja nur einmal im Jahr. Also wenn ich jetzt an unsere Zuchtrosen denke, also da habe ich ja mehrfach und durch Schnitt und auch immer wieder schöne Blüten. Ist das dann nicht so ein bisschen so, dass man denkt, das ist nicht so cool bei der Wildrose?
In der Kürze liegt die Würze. Und darum ist es so.
Sagt der Mann ja immer lange Erklärungen.
Ja, ich versuche mich kürzer zu fassen. Dafür blühen sie aber sehr reichlich. Und sie haben so einen ursprünglichen, rosentypischen, duftenden Blütenscham. Wir haben 5 Kronblätter in der Regel, die sich zu einer einfachen Schale öffnen. Und da in der Mitte, da befinden sich, man kann das teilweise auch noch erkennen bei den Nachtzyklern, die jetzt so blühen, gelbe Staubgefäße. Und lediglich die sogenannte Stacheldrahtrose, da sind wir wieder bei einem großen Vorteil, wenn man die irgendwo hinpflanzt, wo man zum Beispiel nicht unbedingt irgendwelche Tiere im Garten haben möchte, die da nicht hingehören, also sprich irgendwelche felltragenden Haustiere, dann merkt man an dieser Stacheldrahtrose, dann hat man lediglich 4 Kronblätter. Und da befinden sich dann eben ganz viele Bienen drauf zur Blütezeit. Und später finden sich dann die Vögel ein, die dann einfach die roten Früchte total gerne mögen. Und auch der Gärtner mag ja vitaminreiche Hagebutten. Ne?
Ja,
und
von daher ja auch einiges draus machen. Ne? Also meine Tee ist ein Selbstgänger. Und ich weiß auch, mein Papa hat früher ab und zu Hagebutten gekaut. Also richtig. Immer so, warum macht er das? Ich dachte früher auch immer, Hagebutten wären Juckpulver, aber das habe ich verwechselt mit was anderem.
Stimmt. Und das sind doch ganz viele Vorteile. Und die sorgen dafür, dass wir einfach eine ganz tolle Pflanze im Garten haben und dazu noch einen haltbaren Vasenschmuck. Wenn man sagt, man möchte auch mal irgendwo was Schönes schneiden, auch später für einen naturnahen Blütenstrauch und wenn es nur ein Hagebuttenstrauch ist, dann kann man damit echt viel machen und das wollen wir haben.
Ich schnippel hier schon um. Was ich auch toll finde, ist diese Färbung, wie sagt man, des Stiels. Ist es dann ein Stiel oder der Ast?
Richtig, also im Prinzip die langen Triebe dieses Gehölzes. Und darum macht es diese Pflanze hier auch so schön, weil die für naturnahe Hecken auch einfach den Farbcharakter besonders betonen. Das sieht einfach total schick aus.
Wenn ihr noch mehr über Wildrosen wissen wollt, dann könnt ihr auch auf den Ratgeber surfen. Da gibt es nämlich die Seite Wildrosen, ideale Pflanzen für naturnahe Gärten. Die empfehle ich euch mal. Und wir schnacken gleich weiter über die schönsten Sorten der Wildrosen. Thomas, ich kletter jetzt noch mal kurz wieder ein Wildrose hier rauf. Dieser Ast hier, ne, das sieht ja nicht aus. Den kann ich einfach abnehmen, oder?
Richtig.
Oder verpasst dadurch die Natur einiges?
Da passiert überhaupt nichts. Und wenn da irgendwas abgeknickt ist oder vielleicht auch krank geworden ist oder wie in diesem Fall, da einfach viele Blattläuse drauf rumlungern, dann kann man den Trieb einfach auch mal abschneiden. Das schadet überhaupt nicht. Und das führt dazu, dass die Rose, in diesem Fall ist es eine Feldrose, auch einfach nochmal buschiger, kompakter im nächsten Jahr durchtrappt. Die Feldrose nennt sich botanisch übrigens Rosa arvensis, ist eine Schönheit und die hat so rein weiße Blüten zwischen Juni und Juli. Und die braunroten Früchte, die jetzt bald erscheinen, die mögen unsere gefiederten Freunde besonders gerne. Und hier in Europa ist es so, dass die heimische Wildrose so zwischen 30 und 100 Zentimeter hoch wird und bis 2 Meter breit. Und die Triebe kriechen auch manchmal so ein bisschen, bewurzeln dann neu, wenn sie auf dem Boden drauflegen. Und das macht eigentlich diese Feldrosen so interessant. Kaufen kann man die übrigens auch wie die Kultursorten, wie die Züchtungen in Baumschulen oder auch bei Rosenzüchtern. Von denen haben wir ja in Schleswig-Holstein 2. Aber jedes
Cordes und Tantau.
Tantau, das sind sie, genau. Und die haben auch Wildrosen im Angebot, obwohl die natürlich ihre schönen Züchtungen primär in den Vordergrund stellen. Die sind natürlich auch viel lieber verkauft als die Wildrosen. Aber jede gute Baumschule, jede gute Rosenschule, jedes gute Gartencenter bietet auch eine Auswahl an Wildrosen.
Du brauchst ja auch Wildrosen, weil letztendlich ist die Wildrose ja die Basis für jede Zuchtrose.
Richtig.
Weil sonst wäre die Zuchtrose ja ein bisschen zu... Ich sag mal, mi.
Und auf bestimmte Wildrosen werden auch Edelrosen drauf veredelt. Man nennt das okuliert. Da wird auf den Wurzelhals einer Wildrose eine züchterisch besonders schöne Sorte drauf veredelt, die unser Herz höher schlagen lässt. Auch dafür braucht man die Wildrosen. Nicht nur einfach so, sondern auch für den Züchter, für den Rosenproduzenten sind diese Wildrosen von Bedeutung.
Ja, das ist wirklich, wirklich ein spannendes Thema. Also weil man denkt ja immer so, ah, ich finde nur Zuchtrosen schön und ich bin ja auch jemand, der da gern stehen bleibt, mal dran schnuppert oder halt auch genießt, wenn da so eine volle Blüte ist. Aber trotzdem, du hast gesagt, Wildrose hat ihre ökologische Berechtigung und du wolltest uns ein paar Sorten sagen. Ich glaube, du hattest gesagt, 5 Sorten schüttelst du mir aus dem Ärmel, die richtig schön sind.
Richtig. Also ich wollte ja die schönsten Wildrosen einfach mal darstellen oder ein bisschen beschreiben. Das ist natürlich auch immer sehr subjektiv. Von der Feldrose habe ich gesprochen, das war die Nummer 1. Und ich komme jetzt mal zu meiner persönlichen Nummer 2, das ist die Kartoffelrose. Die kennen aber auch viele. Die wird auch als Rosa rugosa bezeichnet. Die hat einen duftenden, purpurfarbigen, rosafarbigen Blütenscham. Und ist einfach eine richtige Schönheit für jeden naturnahen Garten. Da haben wir eine Blütezeit recht früh von Mai bis in Herbst und auch eine besondere Winterhärte. Die macht die Kartoffelrose auch aus. Und diese sogenannte Rugosa Kartoffelrose, die auch als Apfelrose bezeichnet wird, wird bis zu 1,50 Meter hoch, hat so überhängende Triebe, bildet aber auch Ausläufer. Und bei uns im Garten allgemein wird sie auch gerne als blühende Rosenhecke verwendet und zur Bepflanzung von Böschung. Also falls einer mal eine Böschung hat, wo nicht mehr viel wächst, gibt es auch eben ganz viele geeignete Kartoffelrosen, die dafür gut geeignet sind.
Ich finde, Kartoffelrose ist ein komischer Name.
Absolut, passt aber irgendwie auch. Wenn man sich die Früchte anguckt später, dann denkt man auch, Mensch, das sind ja schön gefärbte kartoffelartige Früchte.
Guck mal, während du hier erzählst, habe ich hier schon den nächsten trockenen Trieb rausgeschnitten.
Ja, mehr geht nicht, sag ich immer. Ja. Und lass uns dann noch mal zu meinem Lieblingsgetränk kommen. Das ist ja der Wein. Also ich trinke auch gerne mal ein Wasser. Damit bin ich jetzt bei der Weinrose, die Rosa rubiginosa. Das ist dann die Nummer 3. Und das ist eine heimische Rose und da duftet nicht nur die Blüte, sondern das ist die einzige Wildrose, bei der auch das Laub duftet.
Oh,
also mein Tipp, die wird allerdings bis zu 3 Meter hoch und breit, wächst überhängend mit Trieben zu einem dichten Strauch heran, die man aber nicht mit Remplerrosen verwechseln wollte. Das sind ja stark triebige Züchtungen, die wir da haben. Und das ist einfach eine, die naturnah von Hause aus so eine Wuchsform mit sich bringt, ohne züchterisch dahin gebracht worden zu sein. Und das ist einfach eine tolle Weinrose, die man auch über den Gartenzaun ranken lassen kann oder die man auch zur Gartenbegrenzung super gut verwenden kann.
Ja, das klingt auch richtig toll, wenn du die so beschreibst. Also das klingt wie etwas, was ich am Garten haben möchte. Und dann ist es mir auch wirklich egal, dass es in Anführungsstrichen nur einmal blüht.
Genau. Und es gibt so eine Fülle an schönen Wildrosen, dass man sagen muss, da gibt es fast kein Ende. Die Nummer 4 kommt ja jetzt schon in meiner persönlichen Beliebtheitsskala. Und da möchte ich einfach nochmal die Bibanell-Rose ansprechen. Nennt sich botanisch Rosa pimpinellifolia.
Wird auch als manchmal muss man auch sagen, dass es schwer ist, ernst zu bleiben, wenn man diese Namen hört.
Das ist wohl wahr, aber sie passt einfach auch deshalb gut in den Norden. Sie wird auch als Dünenrose genannt und gehört zu den schönsten heimischen Wildrosen, die man auch wieder in naturnahen Bereichen gut verwenden kann. Blüht im Mai meistens schon cremeweiß, manchmal hat sie auch gelbliche, rosafarbige Blüten. Und dann haben wir nachher ganz dunkle Hagebutten, die bei den Vögeln besonders beliebt sind. Und man kann daraus einfach auch sich vorstellen, dass daraus durch die Ausläuferbildung, die sie hervorbringt, auch etwas Gutes entsteht in vollsonnigen Bereichen. An Hängen, es ist eine undurchdringliche Blütenhecke. Und die erfreut dann natürlich auch als Unterschlupfmöglichkeit im Herbst unsere Wildtiere. Von daher ist das einfach auch eine schöne Rose, die ich echt empfehlen kann. Und das ist einfach eine ganz tolle, so wird sie auch genannt, Hagebuttenrose für jede Gelegenheit.
Und damit kommst du jetzt zur letzten Nummer.
Genau, und da möchte ich einfach auch nochmal eine Rose ansprechen, die wenig bekannt ist, die aber auch einfach deshalb so interessant ist. Anders als man denkt, die heißt Stacheldrahtrose. Rosa sericea Und die kommt ursprünglich aus China und präsentiert von Mai bis Juni so duftende, leicht duftende Blüten. Aber die roten Stacheln, die machen an den Trieben diese Stacheldrahtrose so interessant. Es ist eine richtig gehende Zierpflanze, die auch in Blumenbeeten, auf Freiflächen, in Gärten, in Parks häufig zu sehen ist, an sonnigen Plätzen. Die wird bis zu 3 Meter hoch und ähnlich breit, ist einfach durch diese Stacheln auf den Trieben so wunderschön. Und da möchte ich einfach mal den besonderen Zierwert herausstellen, den sonst von diesen Wildrosen kaum eine besonders so besitzt wie sie. Das sind meine Top 5, die einfach wunderschön ist, die überall gut wachsen und die man echt ohne Probleme anpflanzen kann.
So, und auf was ihr dabei achten müsst und wie ihr die pflegt, darüber sabbeln wir jetzt gleich weiter. Jo. Während Thomas uns gerade seine Top 5 genannt hat, dachte ich, schaue ich mir mal meine Wildrose genauer an und habe tatsächlich einen trockenen Trieb entdeckt. Und Thomas, der hat hier so braune, trockene Stellen. Was ist denn das?
Das sind so Rindenflecken und da ist aber auch trotzdem noch irgendwie so eine, man nennt das mechanische Beeinträchtigung. Da wird irgendeiner auch irgendwo nochmal Kratz- und Beißspuren hinterlassen haben und dann setzen sich da gerne, man nennt sich das sekundär, auch noch Pilze obendrauf. Des Weiteren waren da aber wahrscheinlich, da sieht man auch noch Saugschäden von Blattläusen. Damit hat jede Rose eigentlich zu kämpfen. Und man erkennt zum Teil auch noch so einen weißlichen Belag auf den Blättern. Das ist so der echte Mehltau, der auch diesen Wildrosen oftmals
zusetzt. Ach, der geht auch auf Wildrosen?
Der geht auch
auf Wildrosen. Also, weil den kennen wir ja im Prinzip als Gegner von jeder unserer Pflanzen, unserer Kulturpflanzen.
Stimmt, aber auch das hinterlässt kaum wirklich Probleme auf der Pflanze. Durch einfache Schnittmaßnahmen kriegt man das gut in den Griff, sowohl Blattläuse als auch Mehltau, weil der ja auch irgendwann in den Knospenschuppen überwintert. Und wenn man da die Triebe rechtzeitig zurückschneidet, dann hat man auch später kein Problem damit.
Soll ich dann gleich nochmal weiter gucken, nicht dass das hier alles überspringt? Du kannst uns ja derzeit schon mal erzählen, was man sonst an Pflegemaßnahmen bei den Rosen macht. Ich habe hier diese Flecken drauf, die braunen Flecken. Ist das dieser... Wie heißt das? Nicht Rosenrost, sondern wie heißt das?
Doch, das ist Rosenrost, in dem Fall kombiniert mit Sternrosttau. Der kommt auch häufig vor. Das sind die häufigsten Pilzkrankheiten, die gerade in feuchten Sommern auch zuschlagen. Aber Wildrosen können das verknüsen, ohne dass da irgendwie großartig was passiert, indem man einfach viele Stellen, gerade so im Bereich des jungen Triebes, des jungen Gewebes, einfach zurückschneidet.
Also rausnehmen, sagst du?
Stimmt. Und ansonsten gibt es da gar nicht viele Regeln. Viele Rosenklassen brauchen ja einen jährlichen Rückschnitt. Und bei Wildrosen muss man nicht unbedingt regelmäßig schneiden. Dann, wenn sie krank sind und wenn sie zu üppig geworden sind, dann kann man sie zurückschneiden.
Ach, guck mal, hier, siehst du das? Das ist da.
Genau. Und diese Punkte da drauf, richtig, das sind dann diese sogenannten Rindenflecken.
Au, au, jetzt ist Thomas mit.
Und die mögen es eigentlich, aber wenn man sie wachsen lässt. Wenn es aber zu viel des Guten wird, dann kann man beherzt zur Gartenschere greifen. Das kann auch durchaus mal im Sommer passieren, wenn da größere Pflanzenschutzmaßnahmen anstehen. Und ansonsten kann der Strauch kräftig zurückgeschnitten werden. Und da muss man einfach sagen, am besten im Sommer nach der Blütezeit. Außerdem kann man wenn man dann noch Zeit hat und merkt, Mensch, irgendwie gefällt mir die Rose nicht mehr, im Frühjahr ausdünnen und alte und abgestorbene Triebe entfernen. Das war es eigentlich schon. Viel mehr braucht man nicht berücksichtigen. Und wir brauchen auch kaum Dünger. Davon haben wir ja eben auch schon oder darüber kurz geredet. Wenn es wirklich mal so sein sollte, dass der Boden zu karg ist, dass da nichts drin ist, kann man mit organischen Stickstoffdüngern, zum Beispiel mit Hornspänen, nacharbeiten, ein bisschen Kompost draufschmeißen. Und dann treiben diese Pflanzen gut wieder durch. Überhaupt kein Problem. Und das war's. Mehr Pflege braucht diese Pflanze eigentlich nicht. Und da die Wurzeln sehr, sehr tief ins Erdreich hinein gehen, wachsen, Tiefwurzeln braucht man auch in extrem trockenen Sommern wenig zu wässern, weil die Pflanze mit dem bisschen, was sie hat, gut klarkommt. Minimalisten halt.
Eine Anmerkung habe ich aber noch, oder wie du sie ankündigen würdest. Übrigens muss man eine Sache aber trotzdem beachten. Wenn man die Wildrosen pflanzt, wenn ich mir so den Strauch anschaue, der braucht schon Platz. Wenn das wächst, der hat schon, der lädt ordentlich aus. Also ich weiß jetzt nicht, ob das bei allen ist oder nur bei der. Also die nimmt sich schon so einen Dreiviertelmeter in alle Richtungen.
Und darum braucht man auch einfach die passenden Begleitpflanzen dazu, die sich dem unterordnen. Denn man möchte ja auch im naturnahen Garten häufig auch nochmal was, wenn man sie zum Beispiel verwendet hat, zur Begrünung von Mauern, von Spalieren oder als Blickfang auf der Terrasse, dann braucht man ja auch passende Pflanzen, also Sommerblumen, Stauden, Kräuter oder Gräser. Und da würde ich einfach nochmal sagen, wenn man großblütige Sorten hat, dann sehen Prachtstauden wie Rittersporn oder Phlox gut aus. Zu den kleineren Blüten empfehlen sich Wildstauden wie Geranium, also Storchschnabel oder auch Ehrenpreis, Rutenhirse und Thymian und Schmuckkörbchen. Das passt, das unterstützt die hübsche natürliche Wirkung. Und wenn man diese Begleiter, die ich erwähnt habe, verwendet, dann wirkt das Ganze verwunschen und schön. Und das ist einfach eine harmonische, schöne Bepflanzung. Da sollte man darauf achten, dass die Rose eben zu den Begleitern passt.
Ja, ich glaube, Thomas, jetzt haben wir wirklich relativ viel rund um die Wildrose beackert. Wenn Sie noch mehr dazu wissen wollen oder vielleicht auch mal ein paar sich anschauen wollen, wie gesagt, sei der Blick in den Ratgeber der kleine Tipp. Da gibt es ja, wie gesagt, den Artikel Wildrosen, ideale Pflanzen für den naturnahen Garten. Und da haben wir es wieder, naturnah. Und das ist ja das, was Thomas predigt. Wir brauchen nicht 1000 Kulturpflanzen. Wir können auch einfach mal was nehmen, was hier auch so beheimatet ist und was auch so toll wächst. Und ich meine, mit den Hagebutten, was willst du mehr? Ne? Wir können sie benutzen, die Natur freut sich darüber. Das ist eigentlich ein Selbstgänger, ne?
Ja.
Thomas, jetzt kannst du noch mal kurz hier sagen.
Oh ja.
Hier hinten, da war ja noch dieser eine ganz holzerne Trieb, ne? Den kann ich auch noch schnell machen.
Das stimmt, aber nicht da, wo die Hagebutten hängen. Die lassen wir ja noch mal hängen.
Nee, die Hagebutten lasse ich dran. Warte mal.
Aber, genau.
Ich muss von der anderen Seite ran. Ah. Und dann, wie sagst du immer?
Hartes Herz und scharfe Schere.
Hier unten sagst du, ne?
Je tiefer, je besser. Und wenn was krank ist, hilft das nichts. Dann bodennah rausschneiden. Und fertig. Die war sowieso tot oder der Trieb fertig. Ja.
So, und ich glaube, damit können wir die Folge zumachen, oder, Thomas?
Ja, ich finde auch, und weil das so naturnah und schön ist, steht am gesunden Pflanzenwachstum ja auch nichts mehr im Wege.
Und ich schneide nur noch mal klein, was hier ein bisschen größer ist. Kann ich nichts weiter sagen als Thomas Balzer. Vielen Dank dem Gartenexperten, dem Rosenexperten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Boah, ist das ein Trieb hier.
Sehr,
ne?
Gerne. Warte, ich helfe dir sonst noch. Perfekt.
Uiuiui, ist die Biotonne aber auch langsam voll. Aber was soll's, es ist auch was getan werden muss. Und ich glaube, das Beet, das profitiert davon. Ne? Das sieht doch gleich viel schöner
absolut
aus.
Absolut. Und manchmal bedarf es doch der ordnenden Hand des Gärtners.
Das mache ich. So, und jetzt raus mit euch in den Garten. Wir sind draußen, ihr geht raus. Und dann habt eine schöne Zeit. Und denkt immer dran, ihr macht keine Gartenarbeit.
Ihr gärtnert.
Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.